René Benko zählte noch vor 2 Jahren zu den reichsten Österreichern, der über Milliarden verfügt. Jetzt ist alles anders. Seit die Signa Holding im November Insolvenz angemeldet hat, hat das einen regelrechten Dominoeffekt ausgelöst. Das Imperium bröselt in sich zusammen. Bereits jetzt ist die Rede von der größten Firmenpleite in Österreichs Geschichte. Es geht um tausende Gläubiger und wütende Milliardäre. Es geht um ein undurchsichtiges Firmengeflecht und alles dreht sich um ihn, René Benko, der ziemlich von der Bildfläche verschwunden ist. Dieser Podcast dreht sich um seine Geschichte, seinen Aufstieg, seinen Fall, sein Talent, sein Versagen, seine Freunde und Feinde. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Benko, Folge 7.
Die Elite-Truppe der Signa.
Entschuldigung, hallo. Ich gebe Ihnen 5 Euro und ein gratis Profil, wenn Sie mir das unterschreiben. Da, da und da. Weil ich bräuchte jemanden, der für mich unterschreibt.
Nein, das will ich nicht, sorry.
Na, danke.
Wie hat der Benko das geschafft, Leute zu finden, die ihm alles unterschreiben?
Mein Name ist Anna Thalhammer, ich bin Chefredakteurin von Profil und neben mir sitzt Stefan Melicher, Chefreporter und Recherchepartner in Sachen Signa. Und auch bei uns am Tisch ist Anja Malenschek von der Podcast-Werkstatt. Sie unterstützt uns mental und technisch. Das ist Folge 7 unseres Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen. Und die aktuelle Folge widmet sich dem Thema René Benko und die Männer in seinem Schatten, wobei auch zumindest eine Frau dabei ist. Wer war der engste Kreis an Personen rund um den Tiroler Tycoon? Auf wen hat Benko gehört? Und wer ist ihm zur Hand gegangen? Schließlich war Benko ab 2013 offiziell eigentlich in keiner echten Funktion bei der Signa mehr. Vertrauensleute an den richtigen Stellen zu haben, ist da natürlich besonders wichtig.
Schau, Anna, ich habe wieder eine.
Was hast du, Stefan?
Eine Unterschrift von Markus Mühlberger. Falls Sie, geehrte Hörerinnen und Hörer, diesen Namen noch nie gehört haben sollten, Mühlberger steht nicht so im Rampenlicht, aber er ist einer der längsten und treuesten Mitarbeiter von René Benko. Und er dürfte im Laufe der Zeit viel unterschrieben haben. Bei der Signa munkelt man ziemlich alles, was Benko von ihm wollte. Wir stolpern bei unseren Recherchen jedenfalls oft über seine Unterschrift. Das hier ist ein Frühwerk, Juni 2005 als Vorstand der Signa Real Estate Capital Partners. Das ist jetzt 18 Jahre her, aber bei Benko begonnen hat Mühlberger sogar noch früher.
Stimmt, das dürfte sogar bis in das Jahr 2003 zurückgehen. Damals ist Mühlberger so um die 40 Jahre alt gewesen. Zuvor hat er bei Raiffeisen gearbeitet und bei einer Fondsverwaltung. 2001 ist er dann Vorstand bei einem Wiener Softwareentwickler geworden. Ein ungünstiger Zeitpunkt mitten im Platzen der großen Internetblase. Ja, da war es einigermaßen unangenehm. 2002 hat er sich darum dann auch wieder verabschiedet und ist nicht allzu lange danach bei René Benko aufgetaucht. Der war damals gerade dabei, seine Immobilienfirma Immofina groß zu machen. Anja, du schaust ein bisschen fragend. Du hast richtig gehört, Immofina hieß das damals noch. Erst 2006 haben sie die Firma dann in die Signa Holding umbenannt. Benko hat sich offenbar auch überlegt, wie er am besten Investoren Gelder einsammeln kann. Und dabei gab es auch die Idee, das über eine Art Fonds zu machen. Und das dürfte so etwas wie der Startpunkt von Markus Mühlberger bei Benko gewesen sein, weil der ja ursprünglich aus dem Fonds- und Finanzbereich gekommen ist. Im Endeffekt soll daraus aber ein richtiges Vertrauensverhältnis entstanden sein und heute sind sie gute Freunde.
Das glaube ich auch. Schau, schon wieder eine interessante Unterschrift. Laura Privatstiftung, Dezember 2006. Die Laura Privatstiftung ist eine von den Stiftungen, in denen, wenn man so will, das Familienvermögen von René Benko liegt. Da wird nicht jeder so einfach Vorstand. 2014 hat Mühlberger dann einen fliegenden Wechsel hingelegt. Abschied bei der Laura Privatstiftung, Unterschrift bei der Familie Benko Privatstiftung. Das ist die zweite Benko-Stiftung in Österreich.
Heißt das, Mühlberger ist seit 20 Jahren einerseits bei der Signer und die letzten 17 davon kümmert er sich außerdem parallel auch um das Stiftungsvermögen von Benko und seiner Familie. Ich weiß nicht, kann das nicht ein bisschen problematisch sein, so von wegen Interessenskonflikt und so? Ah, Stefan, schau mal, wart. Da ist auch ein super hübsches Exemplar aus Italien, Villa Eden Gardone AG. Ist das nicht diese Siedlung aus Luxusvillen am Gardasee, wo Benko früher die ganze Zeit war, wenn er es so wirklich schön haben wollte?
Genau. Mühlberger ist dort Präsident des Verwaltungsrates und Eigentümer der Firma ist, über einen kleinen Schlenker in Luxemburg, die Inc. B. Stiftung in Liechtenstein. Das ist die dritte Benko-Stiftung, die wir bisher gefunden haben. Weil du gefragt hast, ob das ein Interessenskonflikt sein kann. Solange alles glatt läuft und Benko, alle seine Partner und die Signer dieselben Interessen haben, wird das in der Praxis kein Problem sein. Seit dem Vorjahr ist das aber nicht mehr zwingend so. Jetzt sind wesentliche Signerteile insolvent. Jeder Gläubiger und jeder Investor muss um sein Geld laufen. Und einer, der einen persönlichen Vertrauten an Schlüsselstellen in der Unternehmensgruppe sitzen hat, könnte da schon einen gewissen Vorteil haben. Damit man einen Eindruck bekommt, um was es da konkret geht. Im Wirtschaftskompass, das ist ein Datendienstleister für Firmendaten, findet man bei Mühlberger aktuell nicht weniger als 120 aktive Firmenfunktionen allein in Österreich. Der Großteil davon entfällt sicher entweder auf Signa oder auf Benko-Firmen. Mühlberger ist Geschäftsführer der Signa Holding. Das ist nicht irgendeine Firma, das ist quasi die Dachgesellschaft der ganzen Signa Unternehmensgruppe, die jetzt allerdings insolvent ist.
Ich freue mich ja, dass du noch den Überblick hast, weil ich finde, es ist schwierig, den zu behalten. Wir haben ja zum Glück auch ein bisschen Primärliteratur zum Thema Interessenskonflikt gefunden. Die Signa Holding hat sich nämlich einmal ein Compliance-Management-System verpasst, also das ist so eine Art Wohlverhaltenskodex. Diese internen Richtlinien sind mittlerweile von der Internetseite der Signa verschwunden, aber das Internet vergisst ja bekanntlich nur ganz wenig. Und wir haben nach ein bisschen Suchen doch noch ein Exemplar ausgraben können. Der Benimmguide für Signa-Mitarbeiter rät den Signerianern dringend Folgendes. Ich lese ganz kurz vor. Überall dort, wo verschiedene Interessensphären aufeinandertreffen, kann es zu Interessenskollisionen kommen. Solche Interessenskonflikte können in unterschiedlichen Situationen und Konstellationen auftreten. Derartige Konflikte können sich nachteilig auf die Signa auswirken. Es ist daher wichtig, dass du einen Interessenskonflikt rechtzeitig erkennst und die richtigen Maßnahmen triffst, um den Konflikt möglichst zu neutralisieren. Kleines Detail am Rande, Chief Compliance Officer, also oberster Wächter über das Wohlverhalten war, ihr dürft dreimal raten, jawohl, Markus Mühlberger. Mühlberger wird in den Richtlinien auch persönlich zitiert, auch das möchte ich kurz vortragen. Compliance verstehen wir als rechtlich einwandfreies Verhalten, das mit unseren ethischen Grundwerten übereinstimmt. Den Signa-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde folgende zentrale Fragestellung mit auf den Berufsweg gegeben, ich zitiere noch einmal. Frage dich, ob du ein Verhalten auch dann setzen würdest, wenn es einer breiten Öffentlichkeit bekannt würde. Falls nicht, solltest du dein Vorhaben bzw. deine Entscheidungen nochmals überdenken.
Ein guter Vorschlag, wie ich finde. Anna, hast du gesehen, welcher Slogan da vorne draufsteht auf diesem Compliance-Kodex? Da steht Leave your signature. Ein Wortspiel mit Signa, mit dem wohl gemeint ist, man soll bleibende Eindrücke hinterlassen. Man kann es aber auch anders übersetzen, nämlich hinterlasse deine Unterschrift. Das hat Mühlberger im Benko-Reich sehr oft getan. Schau, Anna, ich habe schon wieder eine gefunden, eigentlich zwei.
Ah, tatsächlich. Oben die vom Benko und drunter gleich die vom Mühlberger. Das ist fast schon so etwas wie ein Gesamtkunstwerk. Was ist das für ein Dokument?
Da hat Benko über eine der Stiftungsfirmen gemeinsam mit Mühlberger im Dezember 2007 eine Firma gegründet. Und die hat sich dann ein paar Wochen später ein Haus in Eisenstadt gekauft, also doch recht weit weg von Tirol. Nicht irgendeines, sondern eines mitten am Domplatz. Ein schwer in die Jahre gekommenes einstöckiges Gebäude, in dem zuvor unter anderem früher der Eisenstädter Stadtkeller untergebracht war, eine Gastwirtschaft. Als es dann 2011 mit der Renovierung ernst wurde, berichtete die burgenländische Volkszeitung BVZ und ließ auch Markus Mühlberger zu Wort kommen als, Zitat, Hausbesitzer. Dass es da noch einen zweiten, deutlich prominenteren Hausmitbesitzer im Hintergrund gab, ist offenbar ein bisschen untergegangen. Letztlich deutet alles darauf hin, dass Mühlberger und Benko schon vor 15 Jahren richtig eng miteinander gewesen sind und auch abseits der Signa miteinander geschäftlich unterwegs waren. Was man dazu sagen muss, ist, dass der Sanierungsverwalter Christoph Stapf nach der Pleite der Signa Holding die Entscheidungsgewalt der Geschäftsführung massiv eingeschränkt hat. Stapf hat nämlich gleich einmal die gesamte Geldgebarung an sich gezogen. Letztlich muss er wohl einen Mittelweg gehen, mögliche Interessenskonflikte begrenzen. Wenn er sich aber allzu radikal vom bisherigen Management trennt, hat er niemanden mehr bei der Hand, der sich in dem komplizierten Signa-Gefüge einigermaßen noch auskennt. Da muss er irgendwie wahrscheinlich einen Mittelweg finden.
Mühlberger ist aber auch nicht der einzige Multifunktionär, der in den vergangenen Jahren sowohl auf der Signa als auch auf der Benko-Seite gespielt hat. Da gibt es auch einen gewissen Manuel Pierold und der soll von der Persönlichkeit her so etwas wie das Gegenteil von Mühlberger sein. Man beschreibt ihn als dynamisch und selbstbewusst, Mühlberger eher als zurückhaltend und ruhig. Bei der Signa erzählt man sich, Mühlberger habe eigentlich nie etwas selbst entschieden und auch wenig hinterfragt. Er soll im Prinzip das gemacht haben, was Benko von ihm wollte. Und Pierold dagegen, der ist gut 20 Jahre jünger, Anfang 40 und damit auch eher in der Alterskategorie von Benko. Pierold hat seine Karriere bei der Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO begonnen. Schon damals hatte er offenbar einen Fokus auf die Immobilienbranche und 2011 ist er dann zur Signa, eigentlich in einer Controlling-Funktion. Dort hat er aber dann einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist schon 2 Jahre später Vorstand der Signa Prime geworden. Das ist die Gesellschaft in der Signa-Gruppe mit den wertvollsten Immobilienprojekten, wo Luxusimmobilien wie das Goldene Quartier, das Park Hyatt und so weiter gebündelt sind. Pierold gilt in der Signa als so etwas wie das Zahlenhirn. Kein Wunder, er hat als Prime-Vorstand auch wesentliche Teile der Signa-Struktur mit aufgebaut. Und das praktisch 10 Jahre lang von der Pike auf. Letztlich soll er einer der wenigen neben René Benko gewesen sein, die alle wesentlichen Zahlen und Vorgänge innerhalb dieser riesigen Unternehmensgruppe noch im Blick hatten. An Sonntagen sollen sich Pierold und Benko sehr gerne im Büro in Innsbruck in der Maria-Theresien-Straße, wo auch das Kaufhaus Tirol ist, getroffen haben, um dort über Unternehmensdetails zu reden und sich in Zahlen hineinzunörden. Ja, wobei schon zu hören ist, dass Sonntagsarbeit in der Signa-Führung auch bei anderen nicht unüblich war. Dass Pierold irgendetwas blind unterschreiben würde, das schließen die Leute, die ihn kennen, aber aus, weil er schon ein eher selbstbewusster Typ ist.
Allerdings stellt sich auch bei Pierold die Frage nach einem möglichen Interessenskonflikt. Im Wirtschaftskompass sind aktuell 260 aktive Funktionen von Pierold ausgewiesen. Ich betone 260. Der allergrößte Teil davon entfällt augenscheinlich auf Signa und Benko Stiftungsgesellschaften. Was besonders ins Auge sticht, Pierold ist Vorstand sowohl bei der Signa Prime Selection AG als auch bei der Signa Development Selection AG. Das sind die beiden wichtigsten Immobilienholdings in der Signa-Gruppe. So etwas wie der eigentliche Kern, in dem das meiste Vermögen steckt. Gleichzeitig ist Pierold aber auch im Jahr 2015 in den Vorstand der Laura Privatstiftung eingezogen, in der ein nicht zu geringer Teil des Familienvermögens von René Benko liegt. Rechtlich gesehen sind Stiftungen völlig unabhängige Vehikel und nur ihrem Stiftungszweck verpflichtet und nicht etwa dem Stifter. Bei der Laura Privatstiftung saß Benko aber bis zuletzt im dreiköpfigen Stiftungsbeirat. Die Begünstigten dürften aus dem Kreis seiner Familie stammen. Der Laura Privatstiftung gehört über Zwischenfirmen auch die Villa in Innsbruck-Igls, wo bis zuletzt Benkos Hauptwohnsitz war, und unter anderem auch noch die von Benko besonders geliebte Luxusabsteige Chalet N in Lech. Da stellt man sich trotz aller rechtlicher Unabhängigkeit der Stiftung schon die Frage, ob sich das unter einen Hut bringen lässt oder besser gesagt unter einen Hut bringen ließ. Pierold stand zuletzt zwar immer noch als Vorstand der Laura Privatstiftung im Firmenbuch, wir haben aber aus Unternehmenskreisen gehört, dass Pierold diese Vorstandsfunktion vor einigen Wochen zurückgelegt hat, auch wenn man das im Firmenbuch noch nicht sieht. Offenbar will sich Pierold jetzt doch voll auf die Signa konzentrieren.
Ja, das ist auch dringend notwendig, denn sowohl die Signa Prime als auch die Signa Development, wo Pirold eben im Vorstand sitzt, haben Ende 2023 Insolvenz angemeldet. Und sie stecken jetzt in einem sogenannten Sanierungsverfahren. Das heißt, dass unter Aufsicht eines Sanierungsverwalters genug Geld zusammengekratzt werden soll, damit die Gläubiger zumindest 30% ihrer Forderungen bekommen, also 30% an dem, was Benko Schulden bei ihnen hat, beziehungsweise die Signa Schulden hat. Da geht es um maßgebliche Entscheidungen, insbesondere welche Immobilien wann und zu welchen Konditionen verkauft werden sollen. Benko-Stiftungen sind über komplizierte Firmenkonstruktionen wiederum Miteigentümer. Gleichzeitig weist der Sanierungsverwalter der Signa Prime in einem Zwischenbericht Forderungen der Prime gegenüber Firmen auf, an denen Benkos Laura-Stiftung wiederum beteiligt ist. Und da geht es immerhin doch um Forderungen von mehr als 170 Millionen Euro. Das sind jetzt nicht gerade Peanuts. Dass Pirold als Vorstand der Signa Prime nicht länger auch im Vorstand der Laura Privatstiftung sitzt, dürfte da bei den Gläubigern schon für etwas mehr notwendige Klarheit sorgen. Bisher hat sich mancher wohl gefragt, wem ein Vorstand dieser Konstellation wohl eher dient, dem Sanierer Erhard Grosnick oder dem langjährigen Chef, Förderer und Vertrauten René Benko.
Wobei schon davon auszugehen ist, dass auch in den vergangenen Jahren mögliche Interessenskonflikte zumindest gegenüber Aktionären, Investoren und Finanziers thematisiert worden sind und damit diesen gegenüber rechtlich auch entschärft wurden. Wobei auch klar ist, in Zeiten, in denen alles für alle nach Wunsch läuft, sieht man manches wahrscheinlich auch ein bisschen weniger kritisch. Wenn es dann rasant bergab geht, so wie das halt bei der Signa Ende des Vorjahres dann der Fall war, schaut das gleich ganz anders aus. Es gibt noch eine Person im Benko-Universum, bei der man ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Stiftungsfunktion und Signa-Aktivitäten vermuten könnte. Karin Fuhrmann von der Steuerberatungskanzlei TPA sitzt seit 2011 im Vorstand der Familie Benko Privatstiftung, die damals noch René Benko Privatstiftung hieß und später umbenannt wurde. Gleichzeitig fungiert TPA, also die Steuerberatungsfirma, seit 20 Jahren als Steuerberatungsfirma für Gesellschaften der Signa-Gruppe.
Und die Signa hat einiges an Arbeitsplätzen bei der TPA geschaffen. Zu Spitzenzeiten soll die Kanzlei bis zu 40 Mitarbeiter bei der Signa im Einsatz gehabt haben. Fuhrmann soll in ganz vielen Angelegenheiten dabei beratend tätig gewesen sein, wenn jetzt auch nicht als Steuerberaterin für Benko persönlich. Als einzige Frau im Umfeld der Signa-Führung soll sie übrigens die einzige gewesen sein, die Benko ab und zu zumindest noch Paroli geboten hat, wenn ihr eine Idee des Signa-Gründers vielleicht doch einmal zu abenteuerlich vorgekommen ist. Das Magazin News hat berichtet, dass sich TPA auch darum bemüht hat, dass die Signa Holding eine sogenannte Konsolidierungspflicht vermeiden konnte. Was heißt das? Demnach wollte man es vermeiden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der gesamten Signa-Gruppe mit ihren mehr als 1000 Unternehmen in einer einzigen Gesamtbilanz abgebildet würden. Eine solche Konsolidierung hätte sicher auch steuerliche Konsequenzen gehabt. Man fragt sich aber schon auch, ob man bei der Signa nicht vielleicht auch noch etwas anderes vermeiden wollte, als Steuern zu zahlen, nämlich, dass es doch endlich Transparenz gibt.
Apropos Transparenz, ich darf an dieser Stelle noch einmal aus den Compliance-Richtlinien der Signa Holding zitieren. Transparenz bedeutet für uns, unsere Ziele, Abläufe und Entscheidungswege offen und nachvollziehbar zu kommunizieren bzw. zu gestalten, wobei, und jetzt kommt's, wir aber eine im Einzelfall gebotene Vertraulichkeit nicht aus den Augen verlieren. Naja, bei uns Journalistinnen und Journalisten ist ja über die Jahre eher der Eindruck entstanden, dass der Einzelfall zum Regelfall geworden ist. Echte Einblicke in die Signa waren, vorsichtig formuliert, sehr schwierig. Das Vorwort der Compliance-Richtlinien wurde übrigens im Namen von drei Personen verfasst. René Benko, Markus Mühlberger und Christoph Stadelhuber. Stadelhuber ist neben Mühlberger der zweite Geschäftsführer der Signa Holding, also der Dachgesellschaft der Gruppe. Stadelhuber war einst Kabinettschef von ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, bevor er von dort, so Ende 2002, Anfang 2003 als Geschäftsführer in die Bundesimmobiliengesellschaft BIG ging. Die BIG ist die Immobilienfirma der Republik Österreich, der unter anderem Unigebäude, Schulen oder auch Kasernen gehören. 2011 wechselte Stadlhuber dann von der BIG zu Benko. Er wurde Vorstandsvorsitzender der zentralen Immobilienfirma Signa Prime Selection AG, einige Jahre später dann auch Vorstandsmitglied bei der zweiten wichtigen Immo-Holding, der Signa Development Selection AG. Stadlhuber ist nicht nur Immobilienfachmann, er dürfte wohl auch gute politische Kontakte zur Signa mitgebracht haben. Auffallend ist, dass Stadlhuber 2021 die operativen Top-Jobs bei der Signa Prime und der Signa Development an den Nagel gehängt hat. Geschäftsführer der Dachgesellschaft Signa Holding ist er zwar geblieben, diese ist selbst aber nur sehr indirekt am eigentlichen Immobilienvermögen von Signa beteiligt. Was euch immer damals vorgefallen ist, ein bisschen wirkt es, als ob Stadlhuber in die zweite Reihe zurückgetreten wäre. Möglicherweise auch, weil andere aufstrebende Manager und Berater zunehmend damit begonnen haben, um die Gunst von René Benko zu buhlen.
Einer davon war wohl Timo Herzberg. Er ist nur ein Jahr älter als René Benko, aber nicht viel weniger ehrgeizig. Man hat damals lange nach einem Manager in Deutschland gesucht, 4-5 Jahre. Und Herzberg ist 2017 als Vorstandsmitglied sowohl bei der Signa Prime als auch bei der Signa Development eingestiegen. Dort soll er in erster Linie das Immobiliengeschäft in Deutschland betreuen. Später avanciert er allerdings zum CEO, also zum Vorstandsvorsitzenden, der auch eine gewisse Gesamtverantwortung für die Märkte in allen Ländern hat. Dennoch soll sein Fokus weiterhin stark auf Deutschland gelegen sein. Ja, und dann ist im Dezember 2023 die Bombe geplatzt, wie Sie auch exklusiv im Profil nachlesen konnten oder noch immer auf Profil.at nachlesen können. Herzberg wurde von der Signa gefeuert. Der Vorwurf, der Manager soll sich neben seinem Signa-Job auch mit engsten Vertrauten ein Firmenkonstrukt gebaut haben. Dieses Firmenkonstrukt soll sich, so der Verdacht, an der Signa bereichert haben. Etwa, indem man sich überraschend günstig in eine Signa-Immobilie in Berlin eingemietet hat, für die Timo Herzberg bei der Signa verantwortlich war.
Ja, und dann ist alles ganz schnell gegangen. Am 11. Dezember 2023 hat es sowohl bei der Signa Prime als auch bei der Signa Development jeweils eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung gegeben. Beide wurden vom Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer geleitet. Die Protokolle liegen uns vor und darin steht recht unverblümt, ich zitiere, dem Aufsichtsrat wurden diverse mutmaßliche Malversationen des Vorstandsmitglieds Timo Herzberg zur Kenntnis gebracht. Von einer Anwaltskanzlei sei eine rechtliche Bewertung der Situation vorgenommen worden, kann man da lesen, und dann heißt es wörtlich weiter, der Aufsichtsrat diskutiert die Notwendigkeit einer Abberufung, besprochen werden die einzelnen Vorwürfe, der Aufsichtsrat kommt zu dem Ergebnis, dass Timo Herzberg grobe Pflichtverletzungen gesetzt hat. Aufgrund des wiederholten schädigenden Verhaltens besteht aus Sicht des Aufsichtsrats Gefahr im Verzug und muss der Beschluss über die Abberufung gefasst werden. Das ist wirklich alles andere als ein alltäglicher Vorgang im Top-Management eines Milliardenunternehmens.
Herzberg musste jedenfalls gleich das Diensthandy und den Firmenlaptop abgeben. Er selbst wehrt sich gegen alle Vorwürfe, sagt, das ist alles nicht wahr. Und aufgefallen ist es bei der Signa offenbar erst durch einen externen Hinweisgeber. Anzeige wurde, soweit ich zumindest weiß, bisher auch noch immer keine erstattet.
Ein bisschen deutet das alles schon auch darauf hin, dass da über die Jahre im Benko-Universum vielleicht das eine oder andere entglitten sein könnte, beziehungsweise ein unerwünschtes Eigenleben entwickelt hat. Vielleicht ist auch das eine Art Nebenwirkung des rasanten Wachstums. Vielleicht ist aber auch das Gefühl entstanden, dass ohnehin nicht alle immer ganz scharf zwischen Interessenslagen trennen und diese Interessenslagen vielleicht manchmal auch ein wenig ineinander verschwimmen.
Wir haben ja zuerst gesagt, Christoph Stadlhuber könnte sich aus dem engsten Signa-Kreis zurückgezogen haben, weil es da eben mehrere Männer gegeben hat, die um die Gunst von René Benko gepoolt haben. Und Herzbergs größter Konkurrent, wenn es darum gegangen ist, soll ein gewisser Ernst-Dieter Berninghaus gewesen sein. So haben wir das zumindest aus dem Signa-Umfeld gehört. Berninghaus war rund 10 Jahre lang so etwas wie Benkos wesentlichster Berater in Bezug auf die Signa-Aktivitäten in der Handelsbranche. Und da gab es durchaus viele, Karstadt und Kaufhof in Deutschland, Kickerliner in Österreich, Globus in der Schweiz, Selfridges in Großbritannien, mittlerweile eigentlich zumindest alles einmal pleite gegangen. Benko wollte nicht nur der große Immobilien-Tycoon sein, sondern offenbar auch Kaufhauskönig und Online-Shopping-Prinz. Letztlich verpulverte die Signa in diesem Bereich hunderte Millionen Euro Geld, das andernorts in der Gruppe dann schon fehlte.
Wir haben Berninghaus dazu einige Fragen geschickt und von einem Sprecher tatsächlich Antworten bekommen. Der Sprecher betont unter anderem, dass Berninghaus keinen Einblick in das Immobiliengeschäft oder die strategischen Finanzen von Signa gehabt habe. Also mit anderen Worten, er hat sich einfach nur um den Handel und die dortigen Transaktionen gekümmert. Der Sprecher sagt, Berninghaus habe als Berater an den großen Transaktionen der Signa im Handelsbereich gearbeitet. Aus seiner Perspektive also hätte Berninghaus gar nicht wissen können, zu welchem Zeitpunkt es gegebenenfalls zu einer Schieflage in der ganzen Signa-Gruppe gekommen ist. Berninghaus ist früher für Migros und Rewe tätig gewesen. 2016 avancierte er dann zum Vorsitzenden des Executive Boards der Signa. Das ist wieder einmal ein Gremium ohne gesellschaftsrechtliche Funktion, das allerdings seit Jahren dann auch eigentlich gar nicht mehr getagt haben soll und wie wir hören, vom Sanierungsverwalter mittlerweile ganz abgedreht wurde.
Berninghaus soll nie bei der Signa angestellt gewesen sein, sondern er hat halt Beraterhonorare kassiert. Das allerdings schon in durchaus beträchtlicher Höhe, wie das halt auch so ist, wenn bei großen Immobiliendeals riesige Summen im Spiel sind und alles blendend läuft, zumindest fürs Erste. Benko soll Berninghaus höchstes Vertrauen entgegengebracht haben. Er soll sowas wie ein Buddy, fast schon ein väterlicher Freund von Benko gewesen sein. Weil Berninghaus meistens von der Schweiz aus gearbeitet hat, haben die beiden viel miteinander telefoniert. Doch im Frühsommer 2023 zog sich Berninghaus dann ganz aus der Signa zurück, krankheitsbedingt, wie auch öffentlich kommuniziert wurde.
Inzwischen sind gewisse Vorwürfe gegen Berninghaus aufgetaucht. Das Magazin News und der Schweizer Tagesanzeiger haben berichtet, dass Berninghaus neben seiner früheren Tätigkeit bei Migros parallel bereits für die Signa gearbeitet haben soll. Die Beratungshonorare in Millionenhöhe sollen aber über die Kanzlei der Ehefrau von Berninghaus abgerechnet worden sein. Auch Migros hat, wie die Signa übrigens, einen internen Verhaltenskodex, der auf einen sauberen Umgang mit Interessenskonflikten abzielt. Migros hat angekündigt, sich die Vorgänge genau anzuschauen. Auch Berninghaus hat sich öffentlich zu Wort gemeldet. Er werde das Thema, Zitat, in aller Transparenz mit Migros besprechen. Man wird sehen, was dabei herauskommt.
Wir begrüßen Transparenz natürlich immer, vor allem wenn wir dann auch mehr sehen können. Wir werden weiterhin genau hinschauen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir haben Ihnen heute 5 Männer und eine Frau präsentiert, die im Benko-Universum Schlüsselrollen innehaben oder innehatten. Männer im Schatten und von den Interessen her hatten sie teils mehrere Hüte auf dem Kopf. Aber ob sie wirklich alles immer sauber unter einen Hut bringen konnten? Ihr Schaffen hat jedenfalls zu einer wundersamen Geldvermehrung im Signa-Universum geführt. Und wie das funktioniert hat, das ist Thema unserer nächsten Folge.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.